Also und erst recht, wenn schon die Ethik nicht dafür da ist, dass wir leben, als Lebensmittel, sondern ein Ziel, so gilt erst recht für den Glauben, dass er nicht ein Lebensmittel ist. Ich soll nicht glauben, damit ich besser oder leichter leben kann. Weder glauben, noch hoffen, noch lieben sollen wir, um besser zu leben, sondern wir leben, um zu glauben, zu hoffen, zu lieben, um anzubeten. Darum habe ich ja vorhin Karl Rahner zitiert. Aber, meine ich, die Wahrheitsliebe und der Respekt vor dem Gegner verlangen trotzdem, die Frage an diese atheistischen Humanisten zu stellen, nicht bloß den Funktionären der Giordano-Bruno-Stiftung, worin sie nun eigentlich ihre Menschlichkeit begründen wollen und wie sie mit der umgehen wollen. Zum Beispiel mit so einer schlichten Frage, wie unterscheide ich die Tötung, die mir aufgezwungene Notwehrtötung eines anderen Menschen von der Beseitigung eines untermenschlichen Schädlings. Vor dieser Frage standen zum Beispiel die überzeugten Christen unter den Männern des 20. Juli 1944. Wo ist da der Unterschied? Das hat mir bisher in Diskussionen der atheistische Partner nicht beantworten können. Wenn ich aber hier das nicht unterscheiden kann, entweder ich darf da nichts unternehmen oder der Hitler ist eben kein Mensch mehr, dann frage ich mich, wo ziehe ich dann die Grenze zwischen Menschen und Unmenschen? Ich kann das nicht mehr sehen, wo das möglich wird. Aber nochmal, die eigentlich positive Begründung der Rede von Gott, das ist heute nicht unser Thema. Das müsste man eigens entwickeln. Im Stichwort Dankbarkeit ist es angeklungen. Steckt auch drin in dem, was Gewissen heißt. Aber der eigentliche Punkt, heute haben wir Atheismus zu reden, wie kann der sich ausweisen? Und da meine ich schon, auf dieser Stufe sehe ich nicht, wie das konsistent und human wirklich vertretbar ist. Und deswegen bin ich eigentlich auch eher überrascht über das erstaunlich niedrige Niveau, mit dem auch diese neuen Attacken sich zufrieden geben. Ich würde mich genieren, so über Nietzsche oder Freud oder Marx zu reden, wie dort über Christen geredet wird.
Was hat es mit dem Atheismus auf sich? Was sind die Hintergründe? Das wollen wir heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol klären mit dem Religionsphilosophen Professor Dr. Jörg Splett. Haben Sie zunächst einmal vielen herzlichen Dank bis hierher. Professor Splett, Sie haben es jetzt auch im zweiten Teil Ihres Vortrags mehrfach gesagt, Sie möchten nicht so ein plumpes Argument haben, naja, wenn wir jetzt Gott nicht annehmen, dann läuft uns die Ethik aus dem Ruder, sondern Sie wollten es schon dezidiert machen. Ich möchte trotzdem noch einmal genau diesen Einwand bringen, nämlich zum einen, also fangen wir beim Punkt 1 an, wie rechtfertigt man den Respekt vor der Person, wenn es kein unbedingtes Ja des Schöpfers zu ihr gibt? Da kommt ja dann der Einwand, es muss ja kein unbedingtes Ja sein. Es kann ja auch ein bedingtes Ja sein. Also wenn sich die Mutter für ein Kind entscheidet, dann ist das ein bedingtes Ja zu einer Person, die mir automatisch Respekt vor dieser Person würde, abnötigt. Vielleicht können Sie nochmal schildern, was jetzt Ihr Argument war, warum es ein unbedingtes Ja sein muss.
Eben, also bedingte Ja, so, wir leben ja ständig um unsere konkrete Hochschätzung eines anderen auszudrücken, das hängt immer an Bedingungen. Bringt er der Gesellschaft, was bringt er mir, was leistet er, wie anständig oder tauglich ist er und dergleichen. Nur wenn ich das wirklich als Maßstab setze, dann bin ich auf der Ebene, um jetzt die Kantschen Ausdrücke aufzunehmen, des Wertes und nicht der Würde. Und dann stehen wir genau bei dem Punkt, dass man sagt, ein Mensch, der jetzt eigentlich nur Kosten verursacht, aber eigentlich nichts bringt, wie man so schön sagt, oder eben wenig schön sagt, da ist dann der Punkt, warum soll eigentlich um den sich gekümmert werden? Das geht ja schon los. Ist es wirklich so, dass die Mutter als solche es eigentlich von dort her in ihrem Recht hat, einen Menschen jetzt anzunehmen oder nicht anzunehmen? Der jüdische Philosoph Immanuel Levinas würde sagen, nein, ich bin in Anspruch genommen. So ähnlich wie wenn da ein Hilfeflehender vor der Tür steht und sagt, versteck mich vor den Häschern, dann bin ich eigentlich verpflichtet, das zu tun, auch wenn es mir selber Unannehmlichkeiten bereitet. Hat die ganze Tradition so gesagt. Natürlich kann ich sagen, das ist kein Maßstab, ich gucke nur danach, was mir passt. Dann ist die Frage, was dann aus dem geworden ist, was Kant kategorischer Imperativ nennt. Gibt es dann noch Ethik in diesem strikten Sinn?
Grüß Gott.
grüß Gott. Ich habe drei Dinge jetzt noch am Schluss des Vortrages mitbekommen. Ich danke Ihnen sehr. Ich habe auch Ihr Buch gelesen. Ist derjenige schon ein Atheist, der sagt, ja, irgendwo gibt es ein höheres Wesen. Das ist ganz sicher da, aber von Kirche und so will ich nichts wissen. Das Zweite ist, dass ich denke, dass Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart hat. Gott ist geoffenbart. Und ich habe eigentlich jetzt im Schluss des Vortrags nie den Namen Jesus Christus gehört. Es ist einfach oft recht schwer, einen Menschen einzuordnen, wo er hingehört, auch in der eigenen Familie. Ja. Er glaubt wohl an etwas, er weiß, es ist jemand da über ihm, aber an allem, was zu Gott, zu Jesus Christus gehört, nimmt er nicht Anteil. Mhm. Ja. Bleibt er da die Person, die Gott gemeint hat?
Ja, schauen wir mal. Vielen Dank. Also fangen wir mit dem ersten an. Tatsächlich ist das schwierig mit dem Ausdruck Atheist, weil das ja ein negativer Begriff ist. Dieses A heißt ohne, dass man das nicht will. Und dann steht daneben Theos, also eigentlich wörtlich gottlos. Und jetzt kommt darauf an, was ich unter Gott verstehe. Es gibt Leute, die nennen schon die sogenannten Polytheisten, also die an mehrere Götter glauben, zugleich Atheisten, weil sie nicht an den einen wahren Gott glauben. In der Antike wurden die Christen für Atheisten erklärt, weil die nicht an die römischen Götter glaubten. Drum ist das ein Stück weit ein bisschen so ein Wortproblem, Namenproblem. Wenn jemand sagt, ich glaube an ein höheres Wesen, dann ist er jedenfalls nicht mehr einfach hin ein Atheist. Das würde ich auch so sagen. Jetzt muss man gucken und müsste man mit ihm sprechen, was gehört jetzt für dich zu einem solchen höchsten Wesen? Hat das Bewusstsein und Freiheit, ist das heilig oder gut oder mächtig oder ist das nur eine Energiewucht oder eine Materie? Da würde ich an so einer Stelle dann eher sagen, wenn es bloß so etwas ist, dann würde ich das doch lieber Atheismus nennen. Im anderen Fall müssen wir uns näher unterhalten über das Gottesbild. Sie merken, das lasse ich so ein bisschen offen bei dem ersten Punkt. Die zweite Stelle mit Jesus Christus, das ist richtig, für uns Christen ist es klar, dass die eigentliche Selbstkundgabe Gottes, nachdem er sich ja schon im Alten Testament gezeigt hat, in Geschichte mit Israel, in seinem Sohn Jesus Christus geschieht. Muss ich aber jetzt Leute, die jetzt Jesus Christus nicht anerkennen, oder dann erst recht, Sie sagten ja weiter gleich jetzt die Kirche nicht anerkennen. Es gibt ja viele christliche Kirchen und Christentümer. Muss ich den schon Atheisten nennen? Würde ich nicht tun. Wir können ja nicht den Leuten ins Herz schauen. Das berührt dann schon die dritte Frage, nicht? Wir können Leuten nicht ins Herz schauen. Es gibt verschiedene Stufen. Paulus schreibt, dass man Gott schon erkennen kann im Blick auf die Sternenhimmel und auf die Schöpfung, eben in diesem Sinn des höchsten Wesens. Wer wirklich ist und richtig ist, wissen wir erst in Christus. Deswegen gibt es zum Beispiel Leute, die sagen, die Juden